die Tendenz geht ja zum Zweitkühlschrank. Also sprich, ich habe irgendwie noch einen extra Kühlschrank für meine Teige, dann ist es wiederum was anderes. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Nachtschicht. Wir sind heute bei der dritten Folge Sauerteig. Mir gegenüber sitzt wie immer der diesmal mit Mütze ausgestattete David Haas, Corona-gerecht.
Ja, ich habe aber bald einen Friseurtermin, von dem her wird es bald oder besser.
Wann hast du?
Am 1. März
direkt. Ich auch.
Geil, oder? Nichts freut mich so sehr wie dieser Termin, echt. Ja. Ich war das letzte Mal vor Weihnachten beim Friseur. Und ich gehöre tatsächlich zu der Kategorie, ich bin mal beim Friseur geguckt und habe gesehen, wie einer wirklich, nachdem er einen frischen Haarschnitt gekriegt hat, gesagt hat, ja, und dann einen kleinen Folgetermin für in 3 Wochen. Und genau zu der Kategorie gehöre ich mittlerweile auch. Ich gehe zum Friseur, lass mir Haar schneiden und mache einen Termin für in 4 Wochen. Einfach, dass ich immer akkurat gut aussehe. Und von dem her ist das eine Qual und ich freue mich so sehr auf den Termin.
Ja, ich auch. So mache ich es auch tatsächlich. Also, ja.
Ja, aber geil, oder? Wenn du dann direkt so den Anruf kriegst, so, hey, am 1. März habe ich was für dich. Geil, ja.
Meine Frau hat ein paar Tage gewartet, nachdem bekannt war, dass der Friseur wieder aufmacht und hat jetzt einen Termin am 17. März. Also,
wow, okay,
krass. Da geht krass. Was.
Ja, mega. Aber auch in und gleicher Friseur.
Ja. Okay, krass. Nur ein paar Tage später.
Mega.
Cool. Egoistisch wie ich war, habe ich nur für mich einen Termin ausgemacht.
Ja, du, bin ich, ja, ich auch. Da bin ich jetzt nicht so. Gut. Ingo, was gibt's Neues?
Was gibt's Neues? Du, alles Mögliche, eine Woche lang.
Ja, gell? Wahnsinn, was in einer Woche alles passiert. Du hast mir erzählt, dass du gerade an einer Bestell-App arbeitest.
Genau, also wir haben, das ist vielleicht ganz interessant, wir haben schon länger vor, einfach da ein bisschen zeitgemäßere Lösung anzubieten, als per Telefon, Fax oder Rauchzeichen beim Bäcker bestellen zu können und haben ja schon eine Weile die Möglichkeit, dass man online bestellen kann, allerdings ganz hemdsärmelig über letztendlich nur Kontaktformular auf der Homepage. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, dass wir eine eigene App machen. Also die App haben wir nicht selber entwickelt, aber es gibt quasi einen Anbieter, der für Bäckereien oder hauptsächlich Bäckereien eine App entwickelt hat, die man aber dann auf sich umstellen kann. Also mit unserem Logo, mit unseren Produkten, wo der Kunde einfach über die App bestellen und bezahlen kann. Und dann einfach nur Abhole braucht in der Bäckerei. Und das ist gerade unser dringlichstes Projekt, sage ich mal. Aber viele andere Projekte bei uns in der Backstube. Und da freue ich mich mega drauf, wenn das endlich geht.
Heißt, ich kann dann später irgendwann im App Store meines Vertrauens die Grimmers Backstube-App runterladen?
Genau, so ist es.
Ach, wie geil.
Und dann ist es so, wir haben ja samstags den Service, dass der Kunde einfach Besteller bezahle und dann seine Sache im Café beziehungsweise jetzt draußen im Pavillon abholen kann. Das sind wir jetzt am Überlegen, wie wir das machen, weil montags bis freitags sind es ja nicht so viele Bestellungen und dann lohnt sich das nicht extra, da quasi jemand dafür abzustellen, der die Bestellungen richtet und wir haben eigentlich auch keinen extra Raum dafür und so. Ja. Aber das wäre so langfristig das Ziel, dass man dann vielleicht sogar quasi Besteller bezahle, alles über die App. Mhm. Am nächsten Tag gehe ich nur hin, hole meine Sache ab und verschwinde wieder quasi ohne, dass ich mich in der Schlange anstellen muss.
Okay.
Das cool. Wird jetzt am Anfang noch nicht gehen.
Ja.
Aber ja, das ist ein bisschen zweischneidiges Schwert. Will man das überhaupt? Weil es ist ja auch schön, den Kundenkontakt zu haben, sage ich jetzt mal in Nicht-Corona-Zeiten. Geht mir ja auch zum Bäcker. Einfach ist ja auch ein bisschen, wie sagt man, Socializing.
Ja, und man lässt sich halt schon auch ein bisschen inspirieren von dem, was halt so in der Auslage liegt.
Weißt? Genau, man macht sich dadurch auch quasi ein bisschen Umsatz kaputt, wenn die Leute nicht in den Laden kommen, so in Anführungszeichen kaputt. Klar, auf der anderen Seite muss man sagen, bevor die Leute nicht kommen, weil sie sich nicht anstellen wollen.
Ja,
ist Abwägungssache, müssen wir mal gucken.
Also ich gehe meistens bei dir rein und sage, ich hole mal eine Butterbrezel und komme danach mit einer Tüte raus, die für 3 Tage reicht und für eine 8-köpfige Familie meistens so gefühlt. Aber
die Kunst der Warenpräsentation.
Ja, richtig. Ich bin da voll das Opfer. Aber
ja, das ist geil. Wir haben manchmal echt Kunden, die kommen so rein und so, ja, wir wollten mal gucken. Wir haben irgendwie sind zufällig vorbeigekommen, da haben gehört, dass es hier gute Bäckerei gibt und so. Mhm. Und je nachdem, wie die halt so drauf sind, gibt es dann echt mal so Fälle, oh, nehme ich noch von dem was mit und gehen dann so mit 50, 60 Euro Warewert raus und so. Das ist halt geil.
Das ist mega cool, ja. Ja, und sowas geht natürlich darüber verloren, wobei, ja, also.
Nee, aber ich finde es cool, wenn der Kunde die Möglichkeit hat, wirklich zeitgemäß zu bestellen und zu bezahlen, sage ich mal. Also ich hoffe, dass wir in 3 bis 4 Wochen soweit sind. Mhm. Wenn jetzt ja Fotos machen lasse von dir für alle Produkte und man braucht natürlich dann die ganze rechtliche Geschichte, Impressum, weißt du ja alles, AGBs, Pipapo, Nährwertberechnungen, so Zeug haben wir jetzt alles am Start und ich hoffe, dass wir jetzt dann, die Auftragsbestätigung habe ich gestern unterschrieben an die Firma, wo die App herstellt.
Okay, cool.
Dass wir in 3-4 Wochen mit der Bestell-App am Start sind.
Mega, ist das dann just in time? Also kann ich, wenn ich in von der Autobahn runterfahre, per App, natürlich als Beifahrer, per App dann bei dir eine Butterbrezel bestellen und die dann direkt abhole? Oder ist das schon zeitversetzt, somit man braucht schon einen Tag dazwischen?
Genau, also es wird zumindest jetzt am Anfang nicht so sein. Das wissen wir noch nicht genau, wie wir mit dem Thema umgehen. Also dieses Bestellen und Abholen, so sage ich mal, wie jetzt beim Döner, dass ich irgendwie bestelle und will in einer halben Stunde Döner hole. Ja. Das gibt die App nicht her, meines Wissens nach, und das wollen wir eigentlich auch gar nicht, weil ich bin kein, also ich finde, man muss heute, bei uns in der Gesellschaft ist so, ich bestelle es jetzt und soll möglichst jetzt schon da sein, so, das wird uns ja auch ein bisschen suggeriert, so, also ja. Amazon und Co., das ist ja Wahnsinn, was da, wie schnell das heute alles geht, und mir stelle ja Produkte her, das einfach Zeit braucht, und das ist einfach nicht die Wirklichkeit, dass jemand jetzt bestellen kann und gleich abhole, weil klar, durch Vorplanung und dadurch, dass wir ja nicht auf Bestellung produzieren, sondern ja nach dem, was wir denken, was halt gekauft wird, sind die Sachen ja zum Teil schon verfügbar. Aber ja, ist natürlich die Frage, ob man das will, dann muss ja einer irgendwie auch die App überwachen, dann muss es irgendwo klingeln, dann muss man es bestätigen können, dass der Kunde dann auch weiß, dass es klappt, dann muss es gerichtet werden und so. Und sind wir uns noch nicht so sicher, ob man das wirklich wolle, so diese Mentalität. Wir sind eher so ein bisschen dran, die Kunden dahin zu erziehen, dass sie rechtzeitiger bestellen, auch wenn das vielleicht nicht so ganz zeitgemäß ist heutzutage. Also,
aber in deiner Branche halt doch sinnvoll. Weißt du, ich meine, es ist ja jetzt so wie jetzt bei Lieferando, wenn ich bestelle, dass dann ein Zettel aus dem Borddrucker rauskommt und da steht halt drauf, Margarita in die Straße XY. So, also es funktioniert bei dir ja nicht, weil du ja planen musst.
Es gibt, wir haben uns schon lange mit dem Thema auseinandergesetzt und wir haben tatsächlich auch einen Anbieter mal oder hatte mal mit einem Anbieter Kontakt von so einer Bestell-App oder weiß nicht, ob das eine App war oder einfach halt ein Webshop, der wirklich so dieses Konzept hat, Kunde bestellt und dann kriegst du von dem Anbieter dann auch so ein Gerät, wie beim Dönerladen quasi, wo dann das ploppt dann auf am Tablet und dann kann die Verkäuferin das bestätigen und der Kunde kann das später abholen. Möglichst noch in der Fastlane, also dass er nicht mal mehr anstehen muss. Aber ich bin so ein bisschen am Überlegen, muss das überhaupt sein? So, ich bin eher, ich finde auch, gerade eben das Produkt, wo wir herstellen, das braucht einfach ja manchmal mehrere Tage Zeit und es ist einfach nicht die Realität, dass man es jetzt bestellen und gleich abholen kann und müssen eher ein bisschen dran. Oder wir kämpfen eigentlich seit 7 Jahren darum, die Kunden eher ein bisschen zu erziehen, rechtzeitiger zu bestellen und zu erklären, warum. Ich kann ja auch nicht zum Metzger gehen und sagen, ich will irgendeinen Sauerbrot, der 2-3 Tage eingelegt werden muss, jetzt oder morgen. Sondern manche Dinge brauchen einfach Zeit und ich finde es gar nicht schlecht, wenn man das an manche Stelle auch mal wieder lernt.
Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Cooler Ansatz. Ich freue mich auf die App. Ich habe noch 2 Dinge, die ich dazu, eine Frage und eins, will ich dazu sage. Die Frage ist, kannst du dann auch so Push-Nachrichten verschicken? So wie, keine Ahnung, ich kriege jetzt eine Push-Nachricht, hey, heute ist Pizzatag oder sowas?
Es geht auf jeden Fall irgend sowas in die Richtung. Ja. Ob das jetzt als Push-Nachricht kommt, weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall kann ich in der App quasi ganz individuell da Neuigkeiten einstellen, irgendwie heute das und das oder so. Das geht auf jeden Fall.
Ich meine, das wären halt mal coole Breaking News auf meinem Smartphone, anstatt, keine Ahnung, so viel Indiz, so viel das, Corona hier, Corona da. Wenn ihr dann an frische Pizza erinnert wird, das wäre ja schon geil. Also das ist mega cool.
Definitiv, ja. Okay. Also das, ja.
Und weil du das gesagt hast mit dem Döner, Donnerstag ist ja Dönerstag, ganz traditionell, klar. Dönerstag. Und jetzt hat mir kürzlich ein Bekannter gesagt, dass man bei unserem Homie-Döner hier per WhatsApp bestellen kann.
Hier beim Fellberger Kebabhaus?
Genau.
Beste Döner in der Region?
Allerbeste Döner in der Region. Ich liebe ja alles, was die machen. Also durchgehend alles. Das ist so geil und deshalb.
Ja, schon wirklich gute Qualität, muss man dazu sagen.
Absolut, also, absolut.
Schon lang.
Ja, schon lang und da ist auch immer voll die Hölle los. Und jetzt hat mir kürzlich ein Kumpel gesagt, dass man da per WhatsApp bestellen kann.
Okay.
Sag ich, was? Das kann echt. Kriege ich gar nicht mit. Ich bin da einmal die Woche, wenn jetzt sogar 2-mal oder 3-mal.
Gibt da nur einen Dönerstag in der Woche?
Ja, den kann man auch ausweiten.
Dienstag ist dann auch Dönerstag.
Ja, das kann man flexibel halten. Dönerstag ist halt Pflicht.
Ja, und heute ist Dönerstag. Warum gehen wir dann kein Döner essen? War das schon oder was?
Korrekt. ich muss ja gucken. Du bringst ja nichts mehr zum Essen mit. Und auf jeden Fall ist das total geil. Du schickst einfach auf WhatsApp so, hey, Döner ohne Zwiebeln mit Schaf. Und dann kriegst du einfach nur, okay, Schreibst du auch 10 Minuten, Fragezeichen, okay, und fertig.
Dann echt? Ja, dann gehst du hin und sagst, das ist natürlich dann eine einfache Bestell-App.
Mega. Das ist halt wirklich, ja, aber ich frage mich, wie die das machen. Hockt da wirklich einer direkt am Handy und antwortet da?
Ja, ich denke mal, das ist ja, ja.
Das ist wahrscheinlich,
muss ja so sein.
Kompliziert vor, aber gut.
Ja, aber dann ist ja eh mehr Just-in-Time wie bei uns,
sag ich jetzt mal. Ja, voll, voll. Da geht es ja nur um Just-in-Time.
Ja, aber es ist ein Thema, was man sich auf jeden Fall überlegen muss, weil ich habe mit meinem Kollegen gesprochen und der hat auch einen Online, also einen Vorbestellshop zum Abholen und der sagt halt, die meisten Bestellungen kommen rein nach 18 Uhr, weil die Leute sitzen am Abendessen, überlegen, was machen wir morgen, was essen wir morgen, dann, ah ja, okay, bestellen wir noch ein Brot. Aber ja, müssen wir gucken. Am Anfang wollen wir das wirklich, die Leute zu erziehen. Vielleicht schaffen wir das, wenn wir es von Anfang an einfach so machen, dass die Leute halt rechtzeitig bestellen müssen.
Gut, aber ganz ehrlich, was wir vom Sebastian gelernt haben, wenn man einfach sich so was entscheidet und es einen Grund hat, es so zu machen,
genau,
wie geschnitter Brot, dann macht man es halt einfach genau so und dann ist es halt so.
Ja, man muss und, es halt erklären können.
Genau, das man muss erklären man ja können und dann ist es doch gut, dann gibt es doch auch einen Grund dazu.
Jeder, der unseren Podcast hört, weiß, dass Sauerteig 16 bis 24 Stunden reifen muss und dann ist es halt einfach so.
Genau, genau.
Vielleicht gibt es sogar dann auch wieder mehr Wertschätzung für unser Produkt.
Ja, mit Sicherheit, ja. Weil du gerade Sauerteig sagst, dann sind wir ja auch schon beim Thema. Sauerteig, die Folge 3.
Genau, also Sauerteig ist ein Riesenthema. Haben wir das überhaupt? Ich habe es als erstes gebracht. Okay, okay. Glückwunsch. Es gab ja neulich tatsächlich ein Feedback von einem Hörer, der sich beschwert hat, dass wir in der Folge mit dem Sebastian nicht das Riesenthema angesprochen haben.
Ja.
Also haben wir es in der Folge, die heute rauskommt, eigentlich gesagt?
Ja.
Ganz okay, zum Schluss. Ganz wichtig. Ja. Sauerteig, das Riesenthema. Ja, dritte Folge. Heute wollen wir ein paar Hörerfragen beantworten. Mhm. Du hast einiges mitgebracht und gesammelt, was über sämtliche Kanäle so reinkam.
Ja.
Lege mal los.
Ja, also wie gesagt, heute ist die große Frage- und Antwort-Folge von unserer Sauerteig-Abschlussfolge erstmal.
Jo.
So für das Thema. Es haben uns doch ein paar Fragen erreicht. Wollen wir deine Frage so witzige Namen geben, so wie Anton D aus B fragt, Sauerteig im Glas mit Deckel oder ohne?
Genau, diese Frage haben wir letztes Mal ja schon kurz angerissen, tatsächlich mit Deckel. Genau, der kann auch zugeschraubt sein, so viel Bums entwickelt er jetzt nicht, dass...
Okay, ja.
Nochmal.
Ja. Nee, alles gut, passt.
Das lasse ich so viel drin. Power, so viel Power entwickelt er nicht, dass der jetzt der Deckel lupft oder so. Allerdings, kurze Einschränkung, mein Berufsschullehrer, der Herr Schramm, der hochgeschätzte und hier schon öfters erwähnte, hat mir heute eine Sprachnachricht geschickt zu unserer Folge, die heute rausgekommen ist, also zu Sauerteig Folge 2, dass bei dem Hefewasser, das wir letztes Mal auch erwähnt haben, wohl schon öfters Unfälle passiert sind, also in der Facebook-Gruppe, in der er am Start war oder ist, wird inzwischen gewarnt vor dem Thema Hefewasser, weil da so ein Druck entsteht, dass es der Deckel wegfetzt und durchaus auch Verletzungen entstehen können. Also da etwas vorsichtig sein, Deckel nicht ganz zuschrauben oder einfach regelmäßig den Deckel auch aufmachen, dass das Gas entweichen kann. Ja. Beim Sauerteig einfach einen Deckel drauf machen und fertig.
Echt, hat Hefewasser so viel
Dampf? Ja, das hat Dampf ohne Ende.
Krass,
okay. Ja, das sprudelt richtig. Also ich habe auch schon gehört, dass das passiert ist, mir ist noch nie passiert. Ja, aber je nachdem, wenn man damit keine Erfahrung hat, sollte man da aufpassen. Aber beim Sauerteig ist das nicht so relevant.
Okay. Also wie gesagt, ich habe ja meinen Sauerteig in so einem Bügelglas, also so ein Wegglas.
Ja.
Und auch da finde ich es krass, wenn ich den Bügel aufmache und sobald da Luft reinkommt, dann zieht es das so nach oben. Also es ist echt brutal, wie da kurz was passiert. So, was genau, keine Ahnung, aber passiert halt auf jeden Fall was.
Klar, Druck ist, also ich erlebe drin, ja. Aber genau, also es lupft jetzt kein Deckel weg oder so.
Aber was ist jetzt der Grund, warum mit Deckel?
Gut, man kann ihn natürlich auch weglassen, aber ich würde ihn deshalb drauf machen, weil oben erstens trocknet er ab.
Mhm.
Dann habe ich irgendwelche harte Partikel drin, die ich nicht unbedingt möchte. Und dann halt auch fällt ja auch irgendwas rein, also je nachdem, ja, okay. Also einfach als Schutz, dass keine, ich sag mal, wenn man jetzt irgendwie backt und hat dann Mehlstaub oder was weiß ich, oder auch sonstiges, dass halt nichts reinkommt.
Dass man nichts fremd
genau.
Man könnte aber auch, wenn man jetzt keinen Deckel zum Start hat, das, was ich schon öfters gesehen habe, Frischhaltefolie drücken,
ja,
Gummi rum.
Klar, geht auch.
Es geht ja wirklich nur um den Schutz der Fläche. Okay. Gut, Harry G. aus D.
Größe. Harry G., ist das nicht der Comedian?
Genau,
der
weiß nicht, wie der
Grüße.
Grüße an dieser Stelle auf jeden Fall. Größe des Glases.
Genau, also das haben wir auch letztes Mal schon kurz angerissen. Meine Empfehlung ist, dass das Sauerteig mindestens das Dreifache an Volumen zunehmen kann, ohne dass er am Deckel anstößt. Also ruhig da großzügig Platz lassen. Wie viel Platz hast du in deinem Bügelglas?
In meinem Bügelglas, ich habe ein 450 Milliliter Glas. Und
ja, das ist so ein größeres Marmeladeglas, oder?
Genau, größeres Marmeladeglas, das ist okay. Und da habe ich genügend Platz, auf jeden Fall. Also da kann ich auch lange einfach auch nur füttern. Ja. So, das passt schon auf jeden Fall. Okay, cool. Also soll das schon so in der Milliliter-Angabe sollte so zwischen 200 und 400 haben, oder? Was meinst du?
Ja, also ich würde ein bisschen mehr sagen wie 200.
Ja.
Also ruhig an die 400 Milliliter Glas.
Okay.
Lieber ein bisschen größer. Wichtig ist, dass es kein flaches Glas, irgendwie breites Glas ist, sondern irgendwie was Schlankes, Hohes, dass man die Volumenzunahme halt auch vernünftig messen kann.
Mhm. Okay. Mhm. Gut.
Wieso grinst du die ganze Zeit so? Was ist denn? Überlegst du gerade an nächste Norm oder was?
Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich nicht in Zukunft einfach irgendwelche random Städtenamen sage, weil so Rostock, Jena, Aachen, weißt
du, ja. Dass man meint, dass wir uns aus ganz Deutschland vorgehen.
Genau, richtig, richtig. Okay. Ich wollte dann noch sagen, Salzburg, Torsten aus Wien fragt, sowas habe ich gedacht, aber ja, ich wollte uns größer machen, als wir sind. So. Gut, dann hat uns noch die Frage erreicht, kann Sauerteigansatz alt oder schlecht werden?
Ja, klar, kann. Alt wird er von Aloy, sage ich mal, klar. Mhm. Und kann auch schlecht werden. Also umso jünger die Kultur, also der Sauerteig ist, umso instabiler ist er. Mhm. Du hast ja auch schon erzählt vor 2-3 Wochen von deinem Umzug. Es ist wichtig am Anfang, dass man wöchentlich füttert. Mindestens einmal, vielleicht auch zweimal. Später reicht 14-tägig und dann so, wenn er mal richtig stabil ist, so Viertel, halb Jahr, reicht vielleicht auch 14-tägig. Und da kann es natürlich schon passieren, dass der mal schlecht wird. Aber manchmal sieht er auch einfach nur ein bisschen komisch aus und der fängt sich dann wieder. Also einfach füttern, du hast ja die Erfahrung gemacht,
ja.
Jürgen ging es nicht gut.
Ja,
und genau. Dann empfiehlt sich einfach, in etwas kürzere Abstände zu füttern und dann wieder aufzupäppeln. Normalerweise, wenn jetzt keine Fremdgärung irgendwie stattgefunden hat oder was reinkomme ist, passiert da nicht so schnell was.
Weil du das gerade sagst, er sieht nicht gut aus, er wird gräulicher.
Ja, oder ein bisschen rötlich auch.
Ja, gräulich-rötlich und er hatte auch bei mir auf der Oberfläche so eine leichte Glanzschicht drauf, so ein bisschen.
Ja.
Und das war so für mich so, okay, der sieht nämlich so fresh aus und dann… Und jetzt geht's ihm wirklich prima. Echt, ich freue mich gerade. Ich gucke gerade wirklich jeden Tag nach ihm und ihm geht's echt richtig gut. Also,
was spricht er denn?
Ach du, alles Mögliche. Der erzählt mir so, was im Kühlschrank abgeht, wenn ich nicht da bin.
Erzählt er dir, ob das Licht ausgeht, wenn man zumacht?
Ja, tatsächlich, ja.
Geht's aus.
Ja, das geht aus.
Da gibt's ja Leute, die können nachts nicht schlafen, weil sie nicht wissen, ob das Licht im Kühlschrank ausgeht, wenn man zumacht.
Gute Zeit auf ein Handy, kann man einfach mal ein Handy reinlegen und ein Video machen. Aber hey, ist ja okay. Also, jedem so das Seine.
Mir wolltet ihr eigentlich Normen für meinen Sauerteig.
Richtig.
Habe ich nicht gemacht.
Hast du nicht gemacht?
Nö.
Warum?
Ist mir noch befremdlich.
Okay.
Wir können an der Stelle ja aufrufen.
Ja.
Falls jemand einen guten Namen hat für unseren Sauerteig.
Ja.
Info@nachtschicht-podcast.de.
Wo uns übrigens sehr viel tolles Feedback erreicht.
Ja, an dieser Stelle mal vielen Dank.
Ja.
Echt, die E-Mail-Adresse wird schon fleißig genutzt.
Ja.
Für positives Feedback bis jetzt fast nur, oder?
Ausschließlich eigentlich. Ne?
Darf auch gern kritisches oder auch eure Erfahrungen dürft ihr uns auch gern mitteilen. Also,
ja.
Wir freuen uns auf Feedback. Ja, auf jeden Fall. Also, ja. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt als das, was mir hier so erzählt, schreibt uns das ruhig. Und gestern kam sogar eine E-Mail, wo uns jemand Fotos geschickt hat von dem Brezelfenster, über das mir in der Brezelfolge erzähle. Das fand ich auch echt cool, dass sich jemand die Mühe gemacht hat. Vielen Dank dafür.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Genau.
Das war echt cool, hat uns mega gefreut. Also wirklich danke für die Mühe. Und übrigens, was ich dir auch noch sagen wollte, ich habe ja am Sonntag mein Brotbacken, die Temperatur reduziert.
Weil
ich muss mir an meinen neuen Ofen noch rantasten.
Und?
Wird besser, aber noch nicht perfekt.
Okay.
Lang nicht die Qualität, die ich in meiner alten Wohnung hatte. Und es reißt oberextrem auf. Schwade ich zu viel? Kann man zu viel schwaden?
Ja, kann man. Lässt du das Schwade auch wieder raus?
Aktuell nicht, nee.
Ja, also ich weiß jetzt nicht genau, wie du schwarz, wir haben deine Lavasteine.
Genau,
ja. Also wenn es UFRA ist, dann entweder gar kein Dampf, aber ich gehe jetzt mal davon aus, die Lavasteine bringen recht viel Dampf. Mhm. Der Dampf auch wieder ablasse, also nach
3, 4 Minuten,
je nachdem, wie gut die Dampfentwicklung ist. Also wenn gleich richtig viel kommt, dann nach 3, 4 Minuten einfach ablasse, also Ofentüre kurz auf. Und oder wenn jetzt die Dampfentwicklung nicht so stark wäre, würde ich ein wenig länger drauf lassen. Und ein bisschen später aber einfach der Dampf rauslasse, dann müsste es normalerweise besser sein.
Okay, okay. Ja, weil das habe ich mir noch gedacht, ob ich da den Fehler habe beim Dampfen, also mit dem Schwader.
Könnte sein. Vielleicht ist der Ofen, wie soll ich sagen, Dichter. Also,
ja,
also kein Gedichteerzähler, kein Dichter, sondern vielleicht ist er, wie sagt man denn?
Er schließt besser ab,
dass
es raustritt an Dampf.
Genau, dass nicht so viel rausgeht. Ja. Vielleicht hält er den Dampf besser als sein Alter, keine Ahnung.
Ich muss echt sagen, ich war am Sonntagabend, als ich dann das Brot rauszog, und das war immer noch nicht perfekt, obwohl ich die Temperatur ja reduziert habe. Dachte ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Wobei ich dann aber innerlich dann so gedacht habe, okay, jetzt mal aus, so wie Sebastian gesagt hat, ein Parameter verändern. Dann nächste Woche Wetter. Dann wird er, bis ich es drin habe.
Ja.
Und ich muss echt sagen, der Ofen stellt mich vor Herausforderungen. Ich habe auch tatsächlich mal kurz nach einem anderen Ofen geguckt.
Aber wie lange hast du es backen?
Eine Stunde.
Ja, und Farbe war okay?
Farbe war ein Tick zu dunkel.
Okay, also nochmal ein Stück runtergehen.
Genau, nochmal ein Stück runter. Also ich werde das nächste Mal nochmal 10 Grad runtergehen und dann halt werde ich den Dampf ablassen.
Ja, ja. Das würde ich mal.
Und dann gucken wir mal. Gut, zurück zu unserer Frage, oder?
Jo.
Die nächste Frage erreicht uns aus Rostock, Deutschland. Können alle Mehlarten für Sauerteig verwendet werden?
Grundsätzlich ja. Also ich sag mal grundsätzlich alle Brotgetreidearten, Dinkelrocke, Weizen sind so eigentlich so die gängigste. Ich habe jetzt auch schon mal was vom Hafersauerteig gehört. Allerdings muss ich dann, wenn ich ein Brot backen will, auch anderes Brotgetreide mit zusätzen, dass es halt einen Teig gibt. Also man unterscheidet zwischen Brotgetreide und Nicht-Brotgetreide. Genau, also Nicht-Brotgetreide wäre zum Beispiel Hafer, Gerste und so weiter, aus denen man quasi keinen Teig herstellen kann, der ein Klebegerüst entwickelt, wo dann nachher ein schönes Brot raus wird. Genau, aber sonst
kann man alles verwenden.
Ja.
Okay, und auch die Möglichkeit des Umzüchten gibt es ja auch, haben wir ja schon.
Genau, das kommt ja auch noch als Frage.
Oh, Entschuldigung, wollte ich
es vorhin fragen. Genau, die Frage kam ja aus München.
Ah, ja, genau, stimmt, ja, die war aus München, richtig. Aber kommen wir später noch dazu. Nächste Frage. Woher hast du deine Starterkultur selbst angesetzt oder von Kollegen?
Ich habe meine Starterkultur tatsächlich von dem Betrieb mitgebracht, wo ich vorher geschafft habe, vom Kollege Schlötter, den mir auch demnächst hier im Podcast zu Gast haben werdet, ein Pionier der Biobranche, und habe später dann aber noch meinen eigenen angesetzt.
Okay. Und wie alt ist der vom Kollege Schlötter?
Der hat ihn immer gehabt. Also der hat 2000 seine Bäckerei eröffnet. Ich weiß nicht, wie der angefangen hat. Wahrscheinlich auch mit einem Spontansauerteig. Der war dann damals, als ich meine Bäckerei angefangen habe, schon 14 Jahre. Und genau, wie gesagt, habe jetzt aber dann irgendwann mal meinen eigenen angesetzt.
Mhm.
Also ist jetzt ein paar Jahre alt.
Okay. Mhm. Ja, aber es funktioniert ja so, also sowohl als auch. Also ob du jetzt eine Starterkultur von irgendjemand übernimmst oder halt selber ansetzt.
Logisch.
Selber ansetzt ist halt ein bisschen aufwendiger.
Ist halt ein bisschen aufwendiger, aber ich sag mal, wenn du hast ja deine eigene Parameter, du hast dein eigenes Klima bei dir, der wird dann zu deinem eigenen Sauerteig.
Mhm.
Übrigens, fällt mir jetzt gerade noch ein, ich war gerade, bevor ich hierher gefahren bin, beim Mittagessen bei meiner Mutter geguckt und die hat sich den Podcast halt morgen angehört und war total überrascht, was man über Sauerteig alles wissen kann, und hat mir erzählt, dass von der Bibel her der Sauerteig früher immer im Frühjahr vorm Passafest bei den Juden aller alter Sauerteig entsorgt werden musste. Also die konnte quasi der Sauerteig nicht mehrere Jahre weiterführen quasi. Das war so ein Gesetz bei den Juden. Und daher kommt der Frühjahrsputz. Hast du das gewusst?
Nee.
Vom Sauerteig.
Ach was.
Doch, weil man dann quasi jeden Winkel, also alles musste raus, es durfte nichts übrig bleiben von irgendwelchen alten Sauerteige. Und daher kommt unser Frühjahrsputz
heutzutage. Ist ja witzig.
Hat mir meine Mutter heute erklärt, fand ich ganz interessant.
Also das heißt, im Judentum hat man irgendwann im Frühjahr dann komplett weg.
Genau.
Und hat dann wieder frisch angesetzt.
Ja. Ist ja geil.
Ja.
Cool. Und daher kommt der Frühjahrsputz heute.
Witzig.
Ja.
Witzig. Netter Fun Fact. Geil.
Cool. Genau, das mal so ganz geschwind nebenbei. Fällt mir gerade ein, bevor ich es wieder vergesse.
Das war jetzt wieder die Klugscheißerglocke. Dong.
Ja. Unnützes, wie heißt es immer? Unnützes Angeberwissen.
Oder genau, unnützes Wissen. So, die nächste Frage erreicht uns aus Kiel, Deutschland. Ich würde gerne langzeitgeführtes reines Sauerteigbrot backen. Was muss ich beachten?
Ich würde vorschlagen, wenn du die Städte nennst, dass du dann auch in dem Dialekt sprichst. Obwohl, nee, lass es lieber. Lass es,
ich kann es wirklich nicht. Ich
Weil würd, dann bitte nichts mehr aus Ostdeutschland.
Nein. Ich würde gern, aber ich kann es echt nicht.
Okay, jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich würde, also langzeitgeführtes reines Sauerteigbrot, da gibt es natürlich schon ein paar Sachen zu beachten. Zunächst mal kommt es drauf an, soll es ein Weizenbrot sein, soll es ein Roggenbrot sein. Roggenbrot langzeitgeführt nur mit Sauerteig ist etwas schwierig. Habe ich persönlich auch nicht viel Erfahrung damit, weil da ist der Sauerteiganteil relativ hoch und das baut dann auch den Teig ab bei der langen Gare. Also ich würde ein reines Roggenbrot mit Sauerteig nicht langzeitgeführt machen über Nacht oder sowas. Weißt du, hast du da in deinem Hobbybäcker-Dasein das schon mal probiert? Du machst da immer reines Roggenbrot.
Mein Roggenbrot ist ein reines Roggenbrot, Roggensauerteigbrot mit, also ich setze meinen Sauerteig an, 12 Stunden Gare.
Okay.
Danach wird erneut gefüttert zweite Stufe angesetzt, 3 Stunden, dann mache ich meinen Hauptteig draus, der liegt dann nochmal 1 Stunde und dann wird er gebacken. Also im Endeffekt
genau.
16 Stunden insgesamt.
Ja, das ist auch völlig okay. Ich glaube, dass bei der Frage jetzt langzeitgeführt gemeint ist quasi der ganze Teig.
Ah, okay, ja, gut, okay, ja, nee.
Also von langzeitgeführtem Brot spricht man eigentlich, wenn
der Hauptteig
quasi lange Zeit liegt.
Ja, okay.
Nee. Und da kenne ich kein Rezept, wo das gut funktioniert. Bei Roggenbrot, vielleicht steinigen mich jetzt auch einige, vielleicht gibt es auch in der Hobbybäcker-Szene Blogs und so weiter Rezepte, aber ich habe da keine gute Erfahrung gemacht. Was wiederum funktioniert, sind Weizensauerteigbrote.
Ja.
Da gibt's, jetzt ist die Frage, was muss man beachten? Ja, da gibt es natürlich schon grundsätzlich mal die Teigtemperatur muss passen. Wenn ich einen Teig über lange Zeit führe und da passt schon von Anfang an die Teigtemperatur, dann ist natürlich um einiges nochmal schwieriger. Mhm. Und auch die Teigruhezeit einhalten. Also nicht, weil wenn man denkt, irgendwie, ja, das Brot liegt ja nach dem Formen dann eh noch 24 Stunden oder wie lange auch immer. Trotzdem die Teigruheform aufarbeiten, auch einhalten. Das ist ganz arg wichtig. Und meine Empfehlung noch zu diesem Thema, wie gesagt, die Frage ist jetzt sehr unspezifisch, Kühlschranktemperatur im Blick behalte. Also damit meine ich, wenn ich jetzt einen Kühlschrank habe, wo halt die ganze Familie hingeht und der Vater abends sein Bier rausholt und die Kinder, was weiß ich, ihr Trinker raushole, wie auch immer der Kühlschrank sehr oft aufmacht wird, verliert er natürlich sehr schnell und sehr viel Kälte. Mhm. Und dann das muss ich halt einfach mich rantasten. Die Tendenz geht ja zum Zweitkühlschrank. Also sprich, ich habe irgendwie noch einen extra Kühlschrank für meine Teige, dann ist es wiederum was anderes. Genau, aber es kann natürlich sein, wie gesagt, wenn man so einen normalen Kühlschrank hat, in dem halt auch alles andere stattfindet vom Familienleben, dass der Kühlschrank halt nicht kalt genug ist und der Teig dann zu reif wird. Das muss man einfach ausprobieren und Erfahrungen sammeln, auch was der Reife gerade angeht. Es kann auch andersrum sein, der Kühlschrank ist sehr kalt eingestellt und niemand macht ihn auf. Dann kann auch sein, der Teig ist dann morgens nicht reif genug. Das muss man einfach sich ein bisschen rantasten. Eventuell muss man dann noch stehen lassen morgens. Mhm. Aber das, wie gesagt, ist sehr individuell und spezifisch. Das kann man jetzt nicht so verallgemeinern.
Okay. Auch hier, falls es in der Hobbybäcker-Szene jemanden gibt, der da bessere Erfahrungen oder halt Erfahrungen hat oder ein gutes Rezept kennt, gerne uns durchschicken, oder? Dann können wir es doch auch mal nachreichen auf jeden Fall. Aber unsere Erfahrungen beziehungsweise deine Erfahrungen waren jetzt bisher nicht so, zumindest mit Rocker nicht so. Aber mit Weizensauer oder mit Weizen, da schon mal andere Erfahrungen
gemacht? Ja, das ist durchaus. Ja, oder auch der Sebastian, wo er letzte Woche hier zu Gast war.
Ja.
Macht er ganz viel in der Richtung. Also das geht, es ist besser möglich als reine Roggenbrote über Nacht oder über Langzeitführung. Wie gesagt, ich gehe jetzt davon aus, dass bei dieser Frage gemeint ist, dass der ganze Teig als Langzeit geführt wird. Klar, dass der Sauerteig 24 Stunden reifen muss, ist klar.
Okay. Gut, dann die nächste Frage aus Hamburg, aus dem wunderschönen Hamburg. Wie soll man Weizensauer richtig führen?
Ja, Weizensauerteig ist ein Diva, hat uns der Sebastian letztes Mal schon gesagt, der da noch einiges mehr an Erfahrung hat.
Ja.
Ich würde Weizensauerteig immer vorher auffrischen. Also wenn ich jetzt einen Weizensauerteig anstelle, gut habe irgendwie im Kühlschrank und ich will jetzt ein Brot rausbacken, dann würde ich nicht dieses Anstellgut nehmen und quasi direkt meinen Sauerteig ansetzen, sondern immer 2 Stufen machen. Also erstmal auffrische das Anstellgut, vielleicht 1:1:1. Und dann 3 bis 4 Stunden einfach reifen lassen und dieses Anstellgut dann nehmen, um einen Weizensauerteig zu machen.
Okay.
Sonst ist die Gefahr, dass er relativ sauer wird und so säure Spitze hat. Und dann gibt's natürlich unterschiedlichste Rezepturen. Also grundsätzlich gilt bei alle Sauerteige, je wärmer und weicher, desto milder wird er. Es kommt halt darauf an, was ich für ein Brot nachher machen will. Mhm. Und Wenn ich viel Anstellgut nehme und einen kürzer stehen lasse, dann habe ich halt mehr Hefewachstum. Mhm. Und wenn ich wenig Anstellgut nehme und ich lasse ihm mehr Zeit, dann wird er halt kräftiger. Aber gerade bei Weizensauerteig oder bei Weizenbrote will man es ja oft nicht so sauer. Das ist aber auch regional sehr unterschiedlich. Genau, deswegen muss man einfach wissen, was man will. Mhm. Wie gesagt, die Parameter sind warm und weich, dann wird er eher mild. Mhm. Mit viel Anstellgut und kürzerer Reifezeit wird er auch eher mild. Mhm. Und hab viel Hefetrieb, ja, wenn ich das will, wenn ich ganz ohne Zusätze Backhefe backen will. Wenn ich einen kühl und fester habe und wenig Anstellgut, wird er einfach kräftiger, säuerlicher. Das Hefewachstum ist nicht mehr ganz so stark. Ich muss eventuell Hefe zusetzen, weil es ja kein Problem ist. Wie gesagt, es kommt drauf an, was man will.
Okay, okay.
Aber grundsätzlich gilt beim Weizensauerteig genauso wie beim Roggensauerteig das Anstellgut immer wieder füttern, auffrischen. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man ein Brot backen will, würde ich ihn immer in zwei Stufen führen.
Okay, okay. Gerade weil das einfach ein bisschen...
Genau, er ist empfindlicher auch als Roggensauerteig. Mhm. Ist auch schneller mal beleidigt. ist nicht so einfach zu führen. Wenn jemand jetzt wenig Erfahrung hat, empfiehlt es sich erstmal mit Roggensauerteig anzufangen.
Gut, so habe ich es ja auch gemacht. Ich habe ja auch erst mit Roggensauerteig angefangen. Und
mit Roggensauerteig?
Ja, mit Roggen. Roggen.
Ich schwätze mal ein bisschen deutlicher.
Und jetzt würde ich mich tatsächlich an die Thematik des Umzüchtens wagen, aber dazu später mehr. So, die nächste Frage erreicht uns. Kann ich mit dem Mehl aus Dinkel umschwenken? Auf. Schwer. Wir fangen nochmal an. Die nächste Frage erreicht uns. kann ich mit dem Mehl auf Dinkel umschwenken?
Genau, das ist ja das Thema Umzüchte.
Ja.
Das geht relativ problemlos. Ich nehme einfach statt Weizenmehl Dinkelmehl oder statt Roggenmehl Dinkelmehl und setze einfach wieder 5 bis 10 Mal an und dann habe ich meinen Rogge- oder Dinkelsauerteig.
Okay, 5 bis 10 Mal tatsächlich.
Genau, empfehle ich. Ja, also es... Also mal unter uns gesprochen, ich kann natürlich auch einen Roggenanstellgut nehmen und einen Dinkelsauerteig machen, dann habe ich aber halt nicht 100% Dinkel.
Ja.
Aber wenn ich jetzt einen reinen Dinkelsauerteig will, dann würde ich einfach empfehlen, und der ist auch vom Charakter her anders, 5 bis 10 Mal das einfach zu machen und dann habe ich eben meinen Dinkelsauerteig.
5 bis 10 Mal heißt so alle 2 Tage, oder? Oder längere Zeit dazwischen?
Nee, ich würde es tatsächlich so machen wie beim ganz frisch ansetzen, dass ich quasi…
Täglich?
Täglich, ja.
Okay.
Also
okay.
Gar nicht irgendwie einen Kühlschrankstelle dazwischen, sondern… Mhm. Mehlwasseranstellgut ansetze, halt dann eben mit Dinkelmehl am nächsten Tag wieder und wieder und wieder, bis man dann davon sprechen kann, dass man reine Dinkelsauerteig hat, der noch zu 0,00000001% aus Rogge besteht, weil ja irgendwann mal das Rogge als Anstellgut gedient hat, aber ja, de facto ist das dann ein reiner Dinkelsauerteig.
Ja, also das wird jetzt auf jeden Fall mein nächstes Projekt, aus meinem Roggensauerteig einen Weizensauerteig oder umzuzüchten oder einen zweiten zu züchten. Ja, bin ich auch mal gespannt, gerade weil Weizen ja bekanntlichermaßen ein bisschen eine Diva ist. Deshalb, ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich bin gespannt. So, dann
ziehen wir vielleicht die nächste Frage vor, weil die passt thematisch da noch besser dazu.
Ja, natürlich, klar. Die nächste Frage, kann ich mit meinem Madre jedes andere Brotrezept mit zum Beispiel Roggen backen?
Das war's. Nee, die Frage wurde so gestellt. Ich gehe jetzt auch davon aus, dass da noch Backen dahinter soll.
Ja, ja.
Aber die Frage kam mir über Insta tatsächlich so rein. Vielleicht war auch die Buchstabenzahl erreicht. Ich weiß es nicht. Also die Frage war genau, ob man mit einem Madre auch ein Roggenbrot backen kann. Oder so verstehe ich die Frage zumindest. Theoretisch ja. Aber ist dann halt kein reines Roggenbrot mehr. Weil ein Madre ist ja, also Lievito Madre ist ja ein sehr fester Weizensauerteig. Sauerteig in Anführungszeichen ist sehr, sehr mild. Wird hauptsächlich für Panettone und solche Sachen genommen. Oder auch für andere Sachen, aber da kennt man es. Und das geht natürlich. Dann muss man allerdings wissen, dass das Roggenbrot sehr mild sein wird und halt auch kein reines Roggenbrot mehr, weil ich brauche dann auch relativ viel, damit ich das Brot gelockert kriege. Mhm. Und ich dann halt eben, ja, aber wie gesagt, das würde derjenige wissen, vielleicht, wo die Frage gestellt hat. Mhm. Das geht aber.
David Haas aus B fragt.
Aus Berlin?
Aus B, ist jetzt mal dahingestellt. Lievito Madre verwendet man hauptsächlich für Panettone, kann man aber auch für was noch so verwenden?
Du, alles Mögliche. Also ich lese in deiner Facebook-Gruppe, wo sich viele Hobbybäcker tummeln, ganz oft, dass die das einfach als Hefeersatz nehmen und dann halt, keine Ahnung, Weckle Hefezopf mit Lievito Madre backe.
Okay. Mhm. Und dann einfach die Hefe dadurch ersetze.
Genau, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie viel dann von was, aber das geht.
Okay.
Das ist ja ein sehr, sehr milder Sauerteig. Man spricht da auch von einem süßen Sauerteig, also quasi, ja, da geht es nur hauptsächlich um Hefetrieb und nicht um Säure.
Mhm.
Genau. Okay. Aber es ist sehr anspruchsvoll. Also zeitlich vor allem.
Ja.
Das
ja.
zu pflegen und das ist nicht ohne.
Okay. Die letzte Frage hier auf meinem Zettel tatsächlich schon. Kann ich mit meinem... Nein, das war... Ja, die hatten wir gerade schon.
Konzentriere dich.
Ja, Entschuldigung, tut mir leid. Okay, die letzte Frage auf unserem Zettel. Was hat es mit diesem Kochstück auf sich?
Genau, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, hat jetzt nichts mehr direkt mit Sauerteig zu tun, ist aber gar kein Problem. Man liest in Rezepten immer mal wieder was von Quellstück, Brühstück und Kochstück. Das sind drei Verfahren, um irgendwas, entweder Saate oder Mehl oder Flocke oder sowas mit Wasser zu verquellen. Der Unterschied zwischen den drei ist, dass beim Quellstück einfach kaltes Wasser genommen wird und irgendwelche, wie gesagt, Flocke oder Körner einfach eingeweicht werden. Hat den Hintergrund, dass die Körner sich mit Wasser vollsaugen und nachher im gebackenen Produkt, wenn man sie trocken zugeben würde, würde sie einfach Wasser aus dem Produkt ziehen, es würde schneller trocken werden. Und wenn die Körner schon mit Wasser gesättigt sind, passiert das nicht. Beim Brühstück ist das Gleiche, nur dass ich kochendes Wasser nehme und die Saate oder Flocke einfach mit Wasser überbrühe. Beim Kochstück wiederum ist es so, dass ich im Prinzip wie eine Art Pudding koche. Ich rühre Mehl mit ein bisschen Wasser an, bringe weiteres Wasser im Topf zum Kochen, rührt das Mehlwasser angemischte quasi da rein, wie beim Pudding, und lasst es nochmal aufkochen. Mhm. Hintergrund ist der, ich bringe sehr viel Wasser ins Produkt. Also man kann da bis zur fünffachen Menge an Wasser quasi binden und kann das wiederum zur Brotteige dazugeben. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Mischbrot mache, habe ich ja keine Körner oder Flocke, die ich überbrühen kann. Und dann kann ich das eben mit einem Kochstück machen, dass ich quasi Mehl abbinde mit einer vielfachen Menge an Wasser. Das machen wir auch, das Verfahren tatsächlich, und wir geben das auch zu Hefezöpfe dazu und so weiter. Mhm. Das ist eben ein Verfahren, um die Frischhaltung zu verbessern, ohne dass man auf chemische Mittel zurückgreifen muss, wie Frischhaltemittel oder so, was wir ja nicht wollen.
Ja.
Genau, empfiehlt sich immer. Also ich habe das eigentlich, glaube ich, in so gut wie alle Brotrezepte drin, in viele Brötchenrezepte drin. Genau, da gibt es aber natürlich auch gewisse Grenzen. Man kann jetzt nicht das ganze Mehl quasi abkochen, weil sich, weil da nicht nur die Stärke vergleichert, sondern auch das Eiweiß denaturiert. Also das heißt, dieses Mehl, was im Kochstück ist, trägt nimmer dazu bei, ein Klebergerüst auszubilden, weil das Eiweiß halt kaputt ist. Das muss man halt einfach wissen. Das wird jetzt sehr theoretisch, was ich hier erzähle. Vielleicht ist der eine oder andere jetzt schon ausgestiegen. Also wenn es da noch weitere Fragen gibt, gerne melden. Wichtig ist nur einfach, wenn das dran steht im Rezept, dann Brühstück heißt mit kochendem Wasser überbrühe, Kochstück dann eben wie ein Pudding richtig aufkoche, Quellstück mit kaltem Wasser.
Okay, und ist im Endeffekt dazu da, mehr Feuchtigkeit ins Gebäck zu kriegen.
Richtig.
Und dadurch mehr Frischhaltung.
Genau.
Okay, gut. Das waren die offiziellen Fragen. Ich habe jetzt noch eine andere Frage. Und zwar hat mich gestern noch die Frage am Telefon erreicht. Und zwar vom lieben Fabian, an dieser Stelle viele Grüße. Hefewasser. Kann man das, in was für ein Verhältnis kann man das denn ersetzen? Mit, also wenn ich das angesetzt habe, und kann ich dann jetzt irgendein Rezept nehmen, wo halt Hefe drin steht und dann einfach 1:1 die Menge ersetze, oder wie muss man da?
Nee, das ist ein bisschen schwieriger, weil Hefewasser hat zwar viel Power in der Flasche und so, aber wenn ich das jetzt einfach so zum Teig dazugebe und quasi das Wasser durch Hefewasser ersetze und die Hefe ganz weglasse, das funktioniert nicht, das hat einfach nicht genügend Kraft. Also ich würde immer das Hefewasser nehmen und damit einen Vorteig herstellen und vielleicht 20% bis ein Viertel von der Gesamtmehlmenge aus dem Rezept in diesen Vorteig packe und eben da einen Vorteig mache, zum Beispiel jetzt, wenn man von einem Kilo Mehl ausgeht, mit 200 Gramm Mehl oder 250 und 250 Milliliter Hefewasser, also 1:1. Das stehen lasse, das gibt richtig schönes Volumen, und das zum Teig geben und daraus einen Teig machen und dann die Hefe weglasse, das geht.
Ja, super, ne, cool. Perfekt. Genau. Fabi, ich hoffe, wir haben die Frage beantwortet. Berichte einfach.
Genau, wir können auch, ich habe ja letztens mal das probiert nochmal mit dem Hefewasser und habe da auch ein Rezept geschrieben, das fand ich ganz gut. Das können wir eigentlich auch in die Shownotes packen. Gerne, das habe ich gerade entwickelt für mein Backbuch. Werbung. Wo auch ein Rezept drin sein wird mit Hefewasser. Ja, einfach für die ein bisschen noch besondere Kick suchen und mal was ausprobieren wollen. Und das Rezept kann ich hier auch gerne in die Shownotes reinstellen.
Super gerne, ja. Weil dazu gibt es tatsächlich relativ wenig Rezepte im Internet, finde ich. Also wenn da ein bisschen googelt, da gibt es nicht viel. Also ich habe gestern tatsächlich auch echt geschaut, aber kriegst kaum was.
Okay. Ja. Also ich weiß, dass in dem Sauerteigbuch vom Lutz Geisler, das wir schon öfters erwähnt haben,
ja,
das auch nochmal aufgegriffen wird zum Teil, mhm, das Thema Hefewasser, aber ja.
Okay.
Also ich finde es spannend.
Irgendwann zu dem Thema Sauerteig ist mir kürzlich noch eingefallen. Kannst du dich noch an deine Kinderzeit erinnern? Da wurde immer mal so ein Hugo weitergereicht.
Hermann.
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 Hattest du das mal?
Ja.
Ich hatte das nie. Das ging immer an die coole Kids irgendwie.
Ich
weiß
nicht. Ging ich war doch der Uncoole. Du warst doch der Coole.
Ja, gut. Aber das ist doch genau das Gleiche, oder? Ja.
Das ist nichts anderes gewesen wie ein Weizensauerteig.
Oder?
Ja.
Genau. Und da wurde halt weitergereicht und weitergereicht. Machen das die Kids halt noch?
Also ich habe keine Ahnung. Das wird eigentlich in so gut wie jedem Backhaus, in dem ich über Sauerteig spreche, sagt jeder, ach, wie der Hermann früher.
Ja.
Aber ob das heute noch rumgeht, ich habe keine Ahnung.
Also ich weiß, früher ging das ständig irgendwie rum. Hier mal der Tupper-Schüssel, hier,
ja,
verteilt es an 5 deine Freunde, schreiben einen netten Brief dazu oder, ja, irgendwie sowas.
Ja, meistens war der Brief ja schon dabei.
Ah,
stimmt. Und hat man am Ende von der Woche da so eine Art Gugelhupf oder sowas backen, also ein Rosinen-Hefe-Kuchen.
Ja, ja.
Und ja, genau, das ist nichts anderes wie ein Sauerteig gewesen.
Ah, okay. Ja, nee, weil das ist mir kurz nicht mehr nur eingefallen, ja, und es soll an dieser Stelle hier mal erwähnt werden, dass genau das ist das.
Also wenn ein paar coole Kids zuhören, könnt ihr mir gerne Feedback geben, ob das heute Tag noch rumgereicht wird. Oder ja. Eltern von coole Kids.
Ja, oder das. Ja, ja. Cool, Ingmar, dann noch die große Frage, du hast einen Pizzaofen und du prüfst und machst und tust.
Ja, wir haben letzte Woche, glaube ich, schon drüber gesprochen und es gab auch schon wir haben auch schon groß angekündigt, wir machen hier mal eine Podcast-Folge, die perfekte Pizza. Hier eine kurze Enttäuschung an alle, die darauf wartet, wir brauchen noch ein bisschen, bis wir die perfekte Pizza verkünden können. Ist tatsächlich auch eine Wissenschaft für sich, habe ich wieder festgestellt. Und ich habe jetzt mit meinen Kindern vor 2-3 Tagen wieder backen. Und voll euphorisch hier Pizzateig nachts in der Backstube gemacht. Und mir hin folgendes Problem. Vielleicht gibt es Hörer, die sich mit so einem Pizzaofen, den man wirklich auf 500 Grad einstellen kann, besser auskennen wie ich. Wir machen die Pizza, belege die schön, die Kinder natürlich auch nicht zu knapp. Die Jona macht dann immer noch solche Geschichten drauf wie Speck und was weiß ich.
Okay,
dann nehme ich die auf den Schieber, ja, und lass die dann so runterrutschen.
Ja.
Und dann ist ja immer das Problem, wenn da Speckwürfel und Käse drauf sind oder was auch immer, dann rutscht ein bisschen was runter, weil die Pizza nicht gleich von dem Schießer runtergeht. Und es verbrennt ja sofort auf dem Stein und wird halt schwarz. Das heißt, alle, die nach dem Ersten ihr Pizza rein schieben, weil es geht ja immer nur eine Pizza rein, haben zwangsläufig immer ein bisschen einen schwarzen Boden, weil halt da Zeug auf dem Backstein verbrennt. Auch Mehl und sowas halt unter dran ist. So, und der Junior durfte die erste Pizza rein schieben, das Mädel dann die zweite. Und die ist ein bisschen empfindlich, das heißt, sie will auf keinen Fall, dass da irgendwo schwarz ist. Also clever, wie wir sind, wir Bäcker, naja, nehmen wir mal Backpapier, ja. Und ziehen die Pizza aufs Backpapier und schieben die Pizza mit dem Backpapier in den Ofen. Das ist innerhalb von 5 Sekunden komplett in Flammen aufgegangen und verbrannt. Ja, natürlich, jetzt denken wahrscheinlich einige, der Säckel schiebt Backpapier in 500 Grad heißer Ofen. Also es ist Wahnsinn, was das für eine Hitze ist. Also ich bin total verschrocken, Große hat bloß noch Feuer geschrien, aber war innerhalb von 5 Sekunden erledigt.
Ja.
War aber cool, weil sie ist ja gerade im Homeschooling und ihr ist ja jeden Tag so langweilig. Dann habe ich gesagt, jetzt ist das nicht mehr langweilig.
Ja, ja.
Also war ein bisschen Action in der Bude, hat die ganze Nacht nach Feuer gestunken. Also da brauchen wir noch irgendwie ein bisschen, bis wir die perfekte Pizza hinkriegen.
Ist aber auch eine Wissenschaft für sich.
Absolut.
Das
und vor allem auch der Teig. Also ich habe gedacht, ich habe einen geilen Pizzateig und wenn der dann in so einem Ofen ist, wird das bestimmt mega.
Ja.
Aber als dann das ernüchternde Fazit von meiner Tochter kam, dass sie in Zukunft dann doch wieder in die Pizzeria in Untermünchheim geht, war das für mich natürlich ein Schlag ins Gesicht. Aber ich gebe noch nicht auf.
Du, ich meine, selbst meine Pizza, die ich daheim mache, im ganz normalen Haushaltsofen, da merke ich ja auch schon, wenn der Stein zu kalt ist, das ist noch nicht perfekt.
Also ja.
Der muss richtig schön durchtemperiert sein. Und von dem her ist Pizza natürlich, und ich meine, ich rede hier von 250 Grad, du hast das Doppelte an Temperatur da drin. Das ist natürlich schon echt eine Ansage.
Das ist halt auch ein Riesenthema.
Ne? Es ist safe, ich wollte es gerade sagen, es ist ein unfassbar Riesenthema, dieses Pizzabacke. Aber ich freue mich auf die Pizza und ich denke, Sauerteig-Thema haben wir durch.
Jo.
Das waren jetzt 3 wunderbare, interessante Folge zum Thema Sauerteig. Wir haben uns echt Gedanken gemacht, ob wir 3 Folgen hinkriegen, aber wir haben jetzt dreimal fast eine Dreiviertelstunde gelabert zum Thema. Ich denke, wir sind dem Thema wirklich auch gerecht worden. Und von dem her denke ich, das war echt cool. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Fand ich auch.
Und von dem her würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.